zu unserem Hauptthema. Peter Sänger, Chefingenieur der Deutschen Welle und Leiter des DRM-Konsortiums, hat das Wort.
Wir haben uns in Paris gegründet und waren so ungefähr 50 verschiedene Organisationen. Aus unserer Sicht hat das Ganze begonnen mit der Einführung der CD und der Minidisc. Findet jetzt mit dem Übergang von UKW auf DAB seine logische Fortentwicklung. Und was fehlt, ist eigentlich, dass das für den AM-Bereich auch gemacht werden muss. Wir werden also eine Qualität, und darunter verstehen wir immer Audio- und Empfangsqualität, das muss man unterschiedlich betrachten, erreichen, die etwa UKW-Audioqualität entsprechend wird, aber in der Empfangsqualität der UKW-Qualität überlegen sein wird, weil es auch ein Mehrträgerverfahren ist. Um Ihnen mal einen kurzen Überblick zu geben, was ist denn überhaupt in der Welt noch vorhanden heute? Es sind ungefähr 12.000 Lang- und Mittelwellensender auf der Welt in Betrieb. Und zwar nicht die ganz kleinen Leistungen sind hier gezählt, sondern so ab 5 Kilowatt. Und interessanterweise in Lateinamerika, Mittel-Südamerika mit Brasilien zusammen die meisten. Wobei alleine für die Inlandsversorgung in Brasilien auch 156 Kurzwellensender verwendet werden. Ich glaube, das ist nicht so bekannt. Wir, die Internationalen, nutzen natürlich noch die Kurzwelle neben Satelliten und Internet. In der Summe sind es auch weit über 1000 Sender. So viele Kurzwellensendestunden prasseln täglich auf diese Empfangsgebiete. Nehmen wir mal Europa. Also ob Sie es glauben oder nicht, zwischen 4.000 und 6.000 Kurzwellenprogrammstunden, Sendestunden pro Tag. Wenn die alle mal digital in nahezu UKW-Qualität empfangbar sind, dann gibt es ein anderes Rundfunkszenario. Wie viele Hörer denn solche Auslandsdienste noch haben? Bei der BBC sind es um die 150 Millionen. Sie behaupten, da drin sind 5 Millionen Internethörer. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, für eine ganze Menge. Die VOA sagt 80, die Deutsche Welle ist etwas bescheidener, wir haben nur 28 Millionen, aber das ist immerhin auch eine ganze Menge. Kurz zur internationalen Fernmeldebehörde, wie das alles begonnen hat. Also die haben von 94 nach dem Fall der Mauer versucht, sowas zu beginnen. Damals ist die Technologie vom Militär freigegeben worden, die unterlag bis dahin der Geheimhaltung. Dann haben wir uns getroffen, haben das gegründet. Wir haben dann 98 in China das Konsortium gegründet. Warum in China? Weil China immer noch der weltgrößte Radiomarkt ist. 20 Mitglieder haben ein MOU unterzeichnet. Oder jetzt im August sind wir schon 69 Mitglieder aus 27 Ländern. Es werden nicht viel mehr werden, weil die Entwicklung eigentlich abgeschlossen ist. Dann sind wir ein Mitglied bei der ITU. Die ITU ist bei uns ein Mitglied. Und das Konsortium-Agreement liegt beim Generalsekretär und das untermauert eigentlich den weltweiten Anspruch, den dieses Konsortium stellt. Im April diesen Jahres wurde die ITU-Empfehlung von der Mehrzahl der 189 Mitgliedsländer ausgesprochen. Diese Empfehlung beinhaltet zwei Verfahren, das DRM-Verfahren für Lang-, Mittel-, Kurzwelle und ein Verfahren aus Amerika, Ubiquiti. Fragen Sie mich nicht, was das heißt. Das ist ein Kunstname der Zusammenlegung von USA Digital Radio und Lucent, das sich nur auf die Mittelwelle bezieht. Die Langwelle spielt ja sonst in der Welt nicht die große Rolle und die Kurzwelle für dieses Verfahren auch nicht. Die Vorbereitungen sind getroffen, dass bei der WRC, der World Radio Conference 2003, dieses Verfahren für die Kurzwelle dann zur Einführung freigegeben wird. Dafür ist 97 die Vorbereitung getroffen worden. Und wir gehen also davon aus, wenn alle diese Bedingungen hier erfüllt sind, also Schutzabstände und so weiter festgelegt, dass das dann auch durchgeht. Für die Mittelwelle ist es etwas anders. Wer es nicht weiß, es gibt drei Regionen aus der Sicht der ITU in der Welt. Das ist also Europa und Afrika in der 1, die Amerikas in der 2 und Asien, Pazifik in der 3. Und jede dieser drei Regionen müsste auf einer regionalen Planungskonferenz den Zugang der Digitaltechnik freigeben. In der Region 2, in den Amerikas, ist das leicht möglich, in Europa, Afrika und Asien nicht so ganz. Wir sind mit der ITU dabei, diese regionalen Planungskonferenzen vorzubereiten. Hier nochmal kurz die Entwicklung. Wir haben 99 die verschiedenen Vorschläge getestet, haben daraus das für uns Beste gezogen. Eins kommt von der Deutschen Telekom, das andere von Tomcast in Frankreich und ein drittes kam aus Amerika, das wurde dann später zurückgezogen. Dann haben wir Feldversuche gemacht, den Vorschlag eingereicht, die Empfehlung der ITU bekommen. Im Januar diesen Jahres war die Systembeschreibung fertig. Also wenn Sie mal schauen, etwa in 3 Jahren ein komplettes digitales Übertragungsverfahren entwickelt. Das ist schon eine gehörige Leistung, meine ich, die da vollbracht wurde. Die Standardisierung läuft noch und die Systemüberprüfung natürlich auch noch. Die Pilotsendung wird nächstes Jahr beginnen und zur World Radio Conference 2003 wollen wir fertig sein. Kurz zur Systembeschreibung. Es ist ein Mehrträgerverfahren für variable Kanalbandbreiten und unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen. Es erfüllt alle ITU-Anforderungen an das Frequenzspektrum und an diese Kanalbandbreite. Es gibt 3 verschiedene Quellcodierungen, die wir ausgesucht haben. MPEG-4, Advanced Audio Coding Plus, SBR, SBR steht für Sequential Band Replication und ist eigentlich zum ersten Mal im Rundfunk hiermit eingeführt. Man kann damit in einem 9 oder 10 kHz HF-Kanal, wo früher nur 3,5 bis 4,5 kHz Audiobandbreite möglich waren, 15,2 kHz Audiobandbreite erreichen. Wir haben dann zwei verschiedene Sprachencoder vorgesehen, einmal MPEG-4 KELP, etwa mit 8 Kilobit pro Sekunde, und ganz neu ist dieser von Sony, HVXC, mit 4 Kilobit pro Sekunde. Und das ist natürlich spannend, und man kann sich vorstellen, dass Verkehrsdurchsagen parallel zum Hauptprogramm laufen. Man kann sich auch vorstellen, dass ein permanenter Nachrichtenkanal zum Hauptprogramm übertragen wird. Man kann sich noch mehr vorstellen, dass entweder mit dem oder dem Sprachcodierer 3, 4 verschiedene Sprachen gleichzeitig in einem HF-Kanal übertragen werden und so synchronisiert werden, dass dann die Musik für alle gleich ist und der Empfänger entsprechend umschaltet. Dann haben wir die üblichen Fehlerschutzverfahren, Modulationsverfahren. Natürlich gibt es einen kleinen Multiplexer für Audio, programmbegleitende Daten und nicht programmbegleitende Daten. Wir haben 4 verschiedene Modulationsmöglichkeiten von QPSK bis zu 64 QM. Mehrträgerverfahren, ungefähr 200 Träger. Das variiert ein bisschen, je nach eingesetzter Technik. Und auch Simulcast-Betrieb ist möglich. Wie sieht das System im Prinzip aus? Also hier der MPEG-4-Encoder mit dem SBR. Dann kommt etwas ganz Wichtiges, denn anders als bei der linearen Sicht auf Sichtverbindung beruhenden UKW- oder DAB-Ausbreitung gehen wir ja durch die Ionosphäre hiermit. Also die Kanalkodierung ist unheimlich wichtig. Dann kommen verschiedene digitale Umrechnungen bis zum Sender. Dann geht es in die Luft und dann kommt dieser furchtbare Kanal, den Sie vielleicht von der Kurzwelle her kennen, wenn es schwankt und rauscht und knistert. Und dann geht es wieder in den Empfänger rein und im Prinzip so zurück. Und vereinfacht gesagt, das ist es dann. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Denn diese Ionosphäre, durch die wir durch müssen, mit der Kurzwelle, aber auch mit der Mittelwelle nachts, die verhält sich entsprechend dem Verhalten der Sonne. Die Sonne da ist ja anders als nachts oder wenn die Sonneneruptionen eine größere Vielfalt erreicht haben, dann ist sie wieder ganz anders, also deswegen auch dieser Frequenzwechsel. Das sind die Datenraten, die wir erreichen, entweder 9 oder 10 kHz, also mit 64 QAM kommen wir so um die 20 Netto-Bitrate. Dazu kommen dann noch alle die übrigen Bitraten und wenn man 2 Kanäle nimmt, doch schon erheblich mehr. Und dann haben wir noch 2 ganz robuste Kanäle, wenn es über lange Entfernungen, schwierige Strecken geht oder bei Vertikalstrahlung, wie sie in den Tropen vorkommen, da ist die Bitrate natürlich entsprechend niedriger. Was muss am Sender gemacht werden? Es ist von der Anschaffung her maximal 1/3 an Kosten zu erwarten. Interessant ist, dass der Leistungsverbrauch, ist ja bekannt bei DVB und DAB, auch hier wesentlich geringer sein wird. Und unsere eigenen Untersuchungen, das ist ein Beispiel von Tomcast oder jetzt Thales, haben ergeben, dass wir ungefähr mit einem 1/4 der aus dem Netz aufgenommenen Leistung etwa die gleiche Fläche versorgen werden. Wenn jemand mit DRM beginnen würde und nimmt 1 Million Euro auf und kauft sich einen Sender und finanziert den nach gängigen Richtlinien, dann hat er nach 10 Jahren etwa 1,4 Millionen Euro ausgegeben. Durch die Einsparung an Energieverbrauch hat er aber ein Mehrfaches eingespart. Also wenn Sie so will, der Sender finanziert sich selbst. Wie sieht der Empfänger aus? Ein Softwareempfänger, der natürlich AM und FM, was auch immer kann, hat einen digitalen Systemprozessor und verschiedene andere Sachen, um das hörbar zu machen. Er wird an der Schnittstelle hier am Eingang auch für DRM mit einer entsprechenden Antenne und ein bisschen Elektronik ein entsprechendes Signal zur Verfügung stellen. Das wird so das Gerät der Zukunft sein, eigentlich ein PC mit ein bisschen Frontend da vorne. Wenn man sich vorstellt, dass diese Geräte dann auch noch so einen kleinen Speicher haben, dann wird so ein Gerät, ein kleines Multimedia-Gerät, man speichert etwas ab über Nacht und hört es später oder verarbeitet es im PC weiter. Standardisierung, ohne die geht es ja nicht. Wir haben die Standardisierung bei ECI begonnen, bei dem Europäischen Standardisierungskomitee, und die ist quasi fertig. Die Industriestandardisierung wird bei der IEC gemacht. Er wird dann veröffentlicht, steht jedem zur Verfügung. Und was ganz neu ist, das gab es bisher noch nie, dass die ITU und IEC zusammen dieses Verfahren standardisieren wollen. Wenn das gelingt, wäre es auch eine Weltpremiere. Die Frage wird nur sein, was denn hier mit Ubiquiti passiert, denn die passen so recht nicht in das System rein. Wir haben also hier von dem Mittelwellensender im Osten Englands gesendet, in Erlangen bei Fraunhofer empfangen. Das war also nachts um Mitternacht auf einer Mittelwellenfrequenz. Ich spiele mal erst das Analoge vor. Und wer Mittelwelle überhaupt noch hört, der weiß, das ist leider Alltag. So hört sich das an. Wir haben dann den Sender umgeschaltet, und zwar alle 4 Minuten, um gleiche Ausbreitungsbedingungen zu haben. Und das ist jetzt wirklich aufgenommene digitale Sendung. Das heißt, Fading, Noise und Interferenzen sind nicht mehr zu hören. Mit 64 QAM kommt man etwa auf 25 Kilobit pro Sekunde. Das gleiche haben wir dann 3 Stunden später gemacht, wieder dieselbe Frequenz. Da war ein spanischer Gleichkanalsender in der Luft und der hört sich dann so an. Und Sie werden zugeben, das ist nicht sehr doll. Digital ist von dem Störer nichts mehr zu hören. Wären das hier 2 Kanäle, dann wäre das voll Stereo. Ähnlich wie UKW. Ohne die dort bekannten Empfangsprobleme. Bei Sprache kommt das natürlich noch mehr durch. Ich möchte Ihnen das auch für die Kurzwelle vorspielen. Da haben wir hier oben in Finnland, in Kotka, gemessen. Die Sendung kam von unserer Relaisstation in Portugal, in Sines. Analog ist sie gar nicht mal so schlecht. Das ist auch das, was heute jeden Tag in der Luft ist. Das senden wir und unsere Hörer hören das. Ob sie das jetzt gut oder schlecht finden, aber es gibt nichts anderes, wenn sie unser Programm hören wollen. Wir würden dem Ganzen für die Fachleute vielleicht noch eine 3 geben, also nicht mal so ganz schlecht. Digital hörte sich das dann so an, auch wieder 4 Minuten später. Geübte Ohren hören den Unterschied, das sind dann nur noch 22 Kilobit. Dann haben wir auch in Zypern gemessen und das war ganz interessant, weil dort ein Gewitter in der Nähe war und das hört sich natürlich bei der heute bekannten analogen Technik schrecklich an. Also diese ganzen Splashes kommen. Da haben wir dann aber auch nur mit 16 Kilobit gesendet, weil das ist eine sehr schwierige Strecke. So der erste Hop, da ist manchmal ein, manchmal 2 Hop-Verbindungen. Aber digital, überraschend gut. Für die Regulierungsbehörde bedeutet die Einführung also Folgendes. Die ITU hat die Empfehlung ausgesprochen. DRM wird der einzige weltweite Standard auf Kurzwelle. Das ist sehr wichtig, denn die Kurzwelle geht ja über Grenzen hinweg. Und es wäre wirklich eine Katastrophe, wenn es wie in anderen Bereichen auch unterschiedliche Standards auf der Kurzwelle gäbe. Sie können also dann zukünftig mit Ihrem Gerät, egal wohin, reisen und digitale Kurzwelle hören. Alle ITU-Anforderungen an dieses System wurden erfüllt. Die Frequenzbereiche, Kanalraster und die Schutzabstände. Es ist keine Frequenzplanungskonferenz erforderlich. Auch keine neuen Frequenzen und wie gesagt, die für die Kurzwelle entsprechenden ITU Radio Regulations werden auf der nächsten WRC angepasst und für Mittelwelle und Langwelle dann auf den regionalen Radiokonferenzen. Für den Hörer, erstens gibt es ja nur noch Hörer in der Welt, wie wir gesehen haben und nicht nur von der deutschen Welle, sondern in vielen Ländern, die nichts anderes kennen. Es wird also die Möglichkeit geschaffen, den AM-Rundfunk in das digitale Zeitalter einzuführen. Interessant ist, dass keine Frequenzangaben mehr erforderlich sein werden. Man muss nur noch den Namen der Station kennen und das Programm, also DWD. Dann sucht der Empfänger automatisch nach unserem deutschsprachigen Programm, loggt sich ein, sucht weiter, schaltet automatisch auf die jeweils beste Frequenz, ohne dass der Hörer das merkt. Daten können wie auch immer dargestellt oder gespeichert werden. Oder an einen PC ausgegeben werden. Und damit sind also eine Unzahl neuer, guter Radioprogramme zu hören. Was heißt für den Rundfunk? Der Hörerstamm kann im Prinzip gehalten, vielleicht sogar erweitert werden. Große Zielgebiete mit einem einzigen Sender, so wie er heute da steht, ein bisschen erweitert und über weite Entfernung. Das ist ja wichtig für die Unabhängigkeit eines Programms, dass es nicht durch irgendwelche Zensurstellen durchgehen muss. Die bestehenden Sender und Antennen können weiterverwendet werden. Simulcast-Betrieb ist möglich, Senderleistung, Einsparung, niedrige Betriebskosten, weniger Elektrosmog um die Station, weniger Umweltbelastung für Entwicklungsländer, sehr wichtig durch den geringeren Energiebedarf. Und aufgrund einer Initiative des Community Radios, das ist in Deutschland nicht so bekannt, scheint sich dieses System sehr gut für den kommunalen Rundfunk, also im kleinsten Bereich, zu eignen. Denn die 26 Megahertz, die wir als Auslandsrundfunk heute eigentlich nicht nutzen, mit wenigen Kilowatt versorgen ganze Städte dann direkt in Stereo. Für den deutschen Markt, also es ist vorbereitet für 2003. In Deutschland sind alle zugeteilten Lang- und Mittelwellenfrequenzen lizenziert, aber es werden nur 40% genutzt. Ich darf mit Genehmigung des Deutschlands Radios sagen, dass die Schwesterstation bei uns in Köln direkt, wenn die Geräte am Markt sind, mit 1 bis 2 Mittelwellensendern beginnen wird. Es gibt auch ARD-Anstalten, Südwestrundfunk ist Mitglied bei uns und hat auch einen Lizenzantrag gestellt. Kommerzielle Anstalten haben bereits Lizenzen in Deutschland. Ich erinnere an Viva Radio. Die Frage wird sein, was mit den zugeteilten Frequenzen, die nicht genutzt werden, geschieht. Und wie gesagt, im 26 MHz bieten sich ganz neue Möglichkeiten. Die Deutsche Welle wird natürlich in Abstimmung mit anderen internationalen Auslandsdiensten in gewisse Zielgebiete senden, wo dann auch Empfangsgeräte vorhanden sind.
Peter Singer.